Also, ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sprechen kann. Ich werde heute sprechen über das Lernen durch Online-Diskussionen im Rahmen von Vorlesungen, insbesondere von Vorlesungen mit hohen Teilnehmerzahlen. Aber das, was ich erzähle, kann man auch bei Veranstaltungen mit kleineren Teilnehmerzahlen umsetzen. Meine Präsentation gliedert sich wie folgt. Ich werde zuerst etwas über die Ausgangslage erzählen und dann auf die Wirkungsforschung zu Vorlesungen eingehen. Dann anschließend werde ich dann unseren theoretischen Ansatz vorstellen, das dialogische Lernen, und schließlich dann eben unser Szenario genauer vorstellen und eine kurze Evaluation dieses Szenarios vornehmen. Und ich höre dann auf mit einem Ausblick in die Zukunft. Ja, zur Ausgangslage. Vorlesungen sind nach wie vor eine häufig verwendete Lehrform. Sie sind allerdings in bestimmten fachlichen Kulturen verbreiteter als in anderen. Und es gibt auch innerhalb von Fächern und Kulturen große Unterschiede. Zum Beispiel variierte in den 90er Jahren in der Schweiz allein im Fach Rechtswissenschaften der Anteil der Vorlesungen am gesamten Lehrveranstaltungsangebot zwischen 37% an der Universität Genf und 91% an der Universität Lausanne. Das heißt, es muss auch noch andere Gründe geben. Über das kann ich hier leider nicht sprechen. Aber es ist so, dass die Vorlesungen eine Art prototypische Lehr- und Lernform sind an der Universität. Immerhin heißt die Veranstaltung aller universitären das Verzeichnis aller universitären Veranstaltungen heißt Vorlesungsverzeichnis und nicht Seminarverzeichnis oder Kolloquiumsverzeichnis. Die Vorlesungen sind vor allem beliebt, wenn es um die Vermittlung von Grundlagenwissen geht und werden oft bei schlechten Betreuungsverhältnissen eingesetzt. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das Sie heute beschäftigt an Ihrer Tagung. Es gibt einige Probleme, die man oft hört im Zusammenhang mit Vorlesungen. Die Vorlesenden selbst, also die Dozierenden, die beklagen häufig eine mangelnde Aufmerksamkeit der Studierenden, einen schlechten Lernerfolg der Studierenden und vor allem dann, wenn Vorlesungen immer wieder neu gestaltet werden müssen, auch den großen Vorbereitungsaufwand, der damit verbunden ist, dass man jede Woche 1 oder 2 Stunden lang einen Vortrag halten muss. Studierende beklagen sich auch gelegentlich über Vorlesungen. Oft beklagen sie sich, wenn sie das tun, über langweilige, zum Teil schlicht abgelesene Vorträge, über schlecht strukturierte Darstellungen, die den roten Faden vermissen lassen. Es hat sich übrigens gezeigt, dass bei Vorlesungsevaluationen, die durch Studierende vorgenommen wurden, also wenn Fragebogen ausgefüllt werden müssen, dass das Item Strukturierung ist ein roter Faden vorhanden, sehr hoch mit der Gesamteinsetzung von Vorlesungen korreliert. Also das ist sehr wichtig bei Vorlesungen. Dann beklagen Studierende auch oft einen fehlenden praktischen Bezug. Ist klar, sie hören ja vor allem zu bei der Vorlesung und ein mangelndes Eingehen der Dozierenden auf die Bedürfnisse der Studierenden. Es gäbe zu wenig Gelegenheit zum Dialog. Ist irgendwie auch klar, dass das verbunden ist mit dieser Form von Veranstaltung. Wie man das vielleicht ändern kann, darüber werde ich nun sprechen. Ich möchte aber zuerst noch einige oft genannte Vorteile von Vorlesungen nennen. Es ist nicht so, dass Vorlesungen immer nur beklagt werden. Vor allem Dozierenden sehen auch Vorteile darin, zum Beispiel, dass sie eben die Vermittlung eines Überblicks über wichtige Themengebiete erlauben, dass sie einen Vergleich verschiedener wissenschaftlicher Positionen ermöglichen. Die persönliche Darstellung durch den Referenten kann auch eine Darstellung von Aktualität oder eine Problemorientierung und einen Situationsbezug ermöglichen, die eben die Studierenden dann mitzureißen vermögen, sagen Dozierende. Widersprüche, wenn sie denn auftreten und vom Publikum auch thematisiert werden können, können aufgegriffen und als fruchtbare Störung konstruktiv genutzt werden. Und Aufmerksamkeitsabfall kann mit Humor, Veranschaulichungen oder mit bewusst eingestreuten Beispielen begegnet werden. Ja, so viel zur Ausgangslage. Damit komme ich zur Wirkungsforschung im Bereich von Vorlesungen. Es gibt eine empirisch belegte Wirkung von Vorlesungen, nämlich für das Vermitteln von Informationen, deklarativen Wissen, sogenannten Know What auf Neudeutsch, sind Vorlesungen so wirksam wie andere Methoden. In der Regel geht es hier um auswendig gelerntes Faktenwissen wie historische Jahreszahlen oder Begriffsdefinitionen. Man könnte auch von Grundlagenwissen sprechen. Dies können Vorlesungen, wie gesagt, gut vermitteln. Nur weil die anderen Methoden ungefähr gleich wirksam sind, muss die Wissensvermittlung nun aber nicht zwingend stets über Vorlesungen erfolgen. Vielmehr spricht aus didaktischer Perspektive vieles für Abwechslung. Denn Abwechslung ist einer der wichtigsten Faktoren für einen guten Unterricht. Da Vorlesungen aber verhältnismäßig kostengünstig sind, sprechen vor allem Kosten-Nutzen-Überlegungen durchaus für einen verbreiteten Einsatz von Vorlesungen. Es gibt auch eine empirisch widerlegte Wirkung von Vorlesungen, nämlich für den Erwerb von prozeduralem Wissen, sogenanntem Know-how, sind Vorlesungen ziemlich wirkungslos. Denn Vorträge arbeiten primär mit Wörtern und Wörter sind das, was die Studierenden primär durch sie lernen. Man spricht hier eben von deklarativem Wissen, wie ich das vorhin gesagt habe. Das Gegenteil davon ist prozedurales Wissen, sogenanntes Know-how, also etwas können, zum Beispiel quadratische Gleichungen lösen, Literaturkritiken schreiben oder eine Finanzmarktanalyse vornehmen. Wenn die Studierenden etwas tun lernen sollen, dann brauchen sie zwingend praktische Übungssituationen. Das ist logisch einsichtig. Das Tischlerhandwerk lernt man nicht, indem man Vorträge über Sägen und Hobel anhört, sondern indem man diese Werkzeuge selbst anwendet. Das meiste Können setzt freilich ein gewisses Wissen voraus. Vorlesungen machen also durchaus Sinn als Vorbereitung auf praktische Übungen, zum Beispiel Anatomievorlesungen als Vorbereitung auf das Sezieren von Leichen im Medizinstudium. Weiter haben Vorlesungen zwei empirisch belegte Schwächen. Die erste ist die, dass für die Förderung selbstständigen Denkens Vorlesungen weniger geeignet sind als diskussionsbasierte Methoden. Auch das lässt sich gut begründen. Selbstständiges Denken ist eng an den aktiven Umgang mit Informationen gekoppelt. Bei Vorlesungen müssen Informationen in schneller Folge verarbeitet werden. Es bleibt wenig Raum für weiterführende Überlegungen durch die Studierenden selbst. Am besten können fachspezifische Denkfähigkeiten durch das Analysieren und Lösen von konkreten fachlichen Problemen erworben werden. Das ist auch durch die Transferforschung gut belegt. Es erstaunt deshalb nicht, dass empirische Meta-Analysen ergeben, dass vor allem diskussionsbasierte Methoden geeigneter sind als Vorlesungen, um die Studierenden zu selbstständigem Denken zu bewegen. Eine zweite empirisch belegte Schwäche von Vorlesungen ist die folgende. Für die Änderung von Einstellungen und die Entwicklung von Wertvorstellungen sind Vorlesungen weniger geeignet als andere Methoden, auch wieder vor allem als diskussionsbasierte Methoden. Entschuldigung. Diese Aussage basiert auf den folgenden empirischen Befunden. Erstens, Vorlesungen sind weniger geeignet für die Entwicklung von sachbezogenen Wertvorstellungen als Diskussionsmethoden. Zweitens, Vorlesungen eignen sich nicht, um Interesse an einem Fach auszulösen, dies im Gegensatz zur Vorstellung, die sich viele Dozierende von der Wirkung ihrer Vorlesungen machen. Und Vorlesungen bewirken kaum persönliche und soziale Entwicklungen der Studierenden. Auch hierzu braucht es mehr Eigenaktivität, als dies beim Besuch von Vorlesungen möglich ist. Ich fasse zusammen. Vorlesungen sind zur Vermittlung von Wissen gleich gut geeignet wie die meisten anderen Methoden und haben das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Diskussionen dagegen sind besser als Vorlesungen geeignet, um das prozedurale Wissen und damit die Problemlösefähigkeit der Studierenden zu fördern, um das selbstständige Denken zu fördern und um die Entwicklung von Wertvorstellungen, Interesse oder Persönlichkeit der Studierenden anzuregen. Daraus können wir Folgerungen ableiten. Um Experten in einem Fach zu werden, also über Know-What und Know-How zu verfügen, müssen die Studierenden komplexe Aufgaben lösen, diese untereinander und mit den Dozierenden diskutieren und das durch die Diskussionen erhaltene Feedback für die Steuerung ihres weiteren Lernens nutzen. Wir denken, dass wir einen didaktischen Ansatz gefunden haben, der das eben ermöglicht, auch im Rahmen von Vorlesungen. Und das ist das sogenannte dialogische Lernen, das in den 90er Jahren entwickelt wurde von Urs Ruf und Peter Galin. Ursprünglich eigentlich primär für die Primar- und Sekundarstufe. Inzwischen haben wir aber in den letzten 10 Jahren gute Erfahrungen mit diesem Ansatz auch auf der Hochschulebene gesammelt. Die Darstellung, die Sie hier sehen, die stammt aus einem Buch, das sich auf die Sekundarstufe richtet. Deshalb sind die Begriffe vielleicht etwas befremdlich, wenn man von Hochschulunterricht spricht. Ich werde sie nun aber laufend übersetzen, quasi auf Hochschulebene. Das Ganze beginnt mit einer Kernidee, wie die Autoren das nennen. In unserem Fall ist das eine Vorlesung, die der Dozent hält und wo ein Thema vorgestellt wird, mit Beispielen, mit Theorie und so weiter. Diese Vorlesung soll die Studierenden eigentlich anregen, damit etwas anzufangen. Und deshalb stellt der Dozent einen Auftrag dann in unsere Online-Umgebung, den die Studierenden in der kommenden Woche nach der Vorlesung bearbeiten sollen. Dieser Auftrag, das sind nicht Aufgaben, wo es einfach richtig oder falsch gibt, sondern die Studierenden müssen da eigentlich eine Art Aufsatz schreiben, bei dem sie in die Tiefen quasi der fachlichen Problemstellungen einzudringen versuchen. Dieser Aufsatz wird geschrieben, hier nennen sie das Reisetagebuch, wir sprechen eher von Lernjournal auf Hochschulebene. Und dieser Eintrag wird dann eben auf die Online-Umgebung geladen. Und der Witz ist, so in normalen didaktischen Szenarien würde entweder gar nichts passieren mit diesen Texten oder der Dozent würde das anschauen und irgendwelche Noten verteilen, ohne groß ein Feedback zu geben. Bei uns läuft das anders. Es erfolgt eine Rückmeldungsphase, wo die Studierenden eben durch ihre Mitstudierenden Feedbacks erhalten. Der Dozent könnte das nicht machen. In unserem Fall sind über 200 Studierende in unserer Vorlesung. Also versuchen wir das Potenzial eben des Peer-Reviewing quasi auszunutzen. Und im Idealfall ist es so, dass sich eben dieser Kreislauf immer, ich kann das hier zeigen, immer enger um das Zentrum der fachlichen Normen dreht, die eben quasi diskursiv ausgehandelt werden in diesem Szenario. Also es ist quasi eine Spirale, die sich nach oben dreht und immer enger wird und quasi nach einem Semester sollte man eigentlich ganz eng um das Thema kreisen, um das es eigentlich geht. Also die Studierenden sollten auf einem relativ hohen Niveau dann sein, fachlich gesehen. Ich möchte Ihnen nun unser Szenario zeigen und zuerst noch schnell zeigen, dass eben ein solches Blended Learning Szenario für dialogisches Lernen eigentlich in jeder Veranstaltungsform und mit den meisten Themen umsetzbar ist und deshalb kurz Organisationsvorschläge für eine geringe oder mittlere Teilnehmerzahl zeigen und einen Organisationsvorschlag für eine hohe Teilnehmerzahl. Darauf werde ich dann vertieft eingehen. Wenn Sie jetzt eine kleinere Veranstaltung haben, also 20 bis 40, vielleicht auch 60 Studierende, bei uns sind in den Seminaren zum Teil bis 80 oder 100 Leute, dann kann man die allenfalls noch unterteilen in vielleicht 3 Gruppen. Und wenn man das Glück hat, dass man über Tutoren oder Semesterassistierende verfügt, dann können die einen Teil der Betreuung übernehmen, inhaltlich oder administrativ, zum Beispiel mit dem Management der Online-Plattform. Und sonst ist es einfach der Dozent oder die Dozentin, die das Ganze leitet und inhaltlich und administrativ betreut. Wenn Sie viele Studenten haben, wie das bei uns der Fall ist, mit 220 Studierenden circa, dann geht das natürlich so nicht. Wir teilen unsere Studierenden ein in jetzt in diesem Fall etwa 15 Online-Diskussionsgruppen, ca. 14, 15 Studierende. Diese Gruppen werden alle je von einem Moderator oder einer Moderatorin betreut. Diese Moderierenden sind auch normale Teilnehmende unserer Vorlesung im Normalfall. Es handelt sich bei uns um einen Nachdiplom-Studiengang. Deshalb haben wir Mühe, ältere Semester zu finden, weil er nicht so lange dauert. Wir würden es natürlich bevorzugen, wenn es fortgeschrittene Studierende wären, die die Vorlesung schon kennen. Das kommt ab und zu vor, aber ist leider nicht der Normalfall. Bisher haben wir diese Moderatoren mit Geld bezahlt. Ab dem nächsten Semester bekommen sie Credit Points, ECTS-Punkte für ihre Tätigkeit, weil wir einerseits gefunden haben, dass das eigentlich das besser würdigt, dass das auch eine Lernleistung ist. Es ist bekannt, dass man eigentlich nirgends so viel lernt, wie wenn man anderen etwas beibringen muss. Und andererseits fehlt uns einfach schlicht das Geld. Das ist eine Folge der Finanzkrise. Dann gibt es einen Assistenten des Professors, der diese Moderatoren unterstützt, sie auch in ihre Aufgabe einführt und der das Forum administrativ betreut, dass sie diesen Online-Kurs einrichtet und managt und der auch die oberste Verantwortung dann hat für die Bewertung der Arbeiten der Studierenden. Der Dozent schließlich, der hat zwar die Gesamtverantwortung, aber eigentlich mit dem Alltagsgeschäft nicht wahnsinnig viel zu tun, wenn alles gut läuft, was zum Glück meistens der Fall ist. Ich möchte Ihnen nun zeigen, wie das ganz konkret aussieht, wie so eine Phase, eine Diskussionsphase abläuft. Das Ganze beginnt mit einer normalen Präsenzveranstaltung. In dieser zweistündigen Veranstaltung hält der Dozent während etwa 60 Minuten eine klassische Vorlesung. Zu deren Themen erhalten die Studierenden dann anschließend einen Schreibauftrag, wie ich das vorhin gesagt habe, den wir auf die Lernplattform hochladen. Dann kommt die nächste Stufe. Jeweils die eine Hälfte jeder Gruppe bearbeitet den gestellten Schreibauftrag und stellt ihren Text innerhalb von 48 Stunden nach der Vorlesung auf die Lernplattform. Kommt die nächste Stufe. Zu diesen Auftragsbearbeitungen oder wie wir es nennen, Beiträgen, verfasst nun die andere Hälfte der Gruppe eine Rückmeldung, wozu sie bis 72 Stunden nach der Vorlesung Zeit hat. So kommt ein schriftlicher Austausch in Gange, der eben auf der Lernplattform stattfindet und bei dem sich die Studierenden intensiv mit den Erfahrungen, Meinungen und Schlussfolgerungen ihrer Kommilitoninnen auseinandersetzen müssen. In der folgenden Woche werden die Rollen dann vertauscht. Wer letzte Woche einen Beitrag geschrieben hat, schreibt nun eine Rückmeldung und umgekehrt. Übrigens ist die Teilnahme an diesem Online-Austausch auch gleichzeitig der Leistungsnachweis zur Veranstaltung. Darauf komme ich nachher noch ausführlicher zu sprechen. Die nächste Stufe besteht dann darin, dass die Gruppenmoderatoren jeweils am Ende der Woche eine Zusammenfassung erstellen. Wir nennen diese Zusammenfassungen Autographensammlungen, denn darin fassen die Moderierenden die zum aktuellen Auftrag erfolgte Diskussion so zusammen, indem sie möglichst viele Originalzitate der Studierenden verwenden. Diese Zusammenfassungen sollen also die wichtigsten Gedanken aus der Gruppendiskussion wiedergeben. Zudem stellt der Moderator den Austausch durch eine sachliche Einleitung sowie ein persönliches Schlusswort in einen größeren Zusammenhang. Die Moderierenden laden dann diese Autographensammlung wöchentlich in den Ordner der jeweiligen Gruppe hoch, wo sie für alle Gruppenmitglieder als gemeinsam erarbeitetes Lehrmittel quasi verfügbar ist. Dann der vorhin erwähnte Assistent des Dozenten erstellt dann in der Folge anhand dieser Autographensammlungen und seines sonstigen Einblicks in die Online-Diskussionen eine Art Meta-Zusammenfassung, die querschnittartig zeigt, was die Studenten in dieser Woche beschäftigte, was sie verstanden haben und wo sie noch Fragen haben. Das ermöglicht dann die nächste Stufe, die wir Resonanzphase nennen. Denn auf der Basis dieser Meta-Zusammenfassung bereitet der Dozent die folgende Sitzung vor. In deren ersten Teil geht er dann auf die Online-Diskussion ein, die eben zur vorangehenden Vorlesung ja stattgefunden hat. Hier kann er dann Bezug nehmen auf Gedanken und Konzepte von Studierenden und auf eventuelle Missverständnisse eingehen. Zum Teil lädt er dazu auch Studierende ein, sehr gelungene Beiträge oder kontroverse Positionen vorzutragen. Die kommen dann also nach vorne, was dem Plenum ermöglicht, Fragen zu stellen und Kommentare anzubringen. Da alle Studierenden sich zuvor schriftlich mit der Thematik auseinandergesetzt haben, ist der Boden für eine gute Wirkung dieser Wiederaufnahmen bereitet. Denn dies führt zu einer Aktivierung des Vorwissens, was bekanntlich wichtig ist für die Integration neuen Wissens. Diese Phase trägt zudem viel dazu bei, im Sinne des vorher dargestellten dialogischen Kreislaufes ein gemeinsames Wir zu etablieren, also die fachlich anerkannten Normen eben zu verankern. Und dann schlussendlich, wenn so eine Phase vorbei ist, beginnt das Ganze von Neuem. Im zweiten Teil der Vorlesung findet eine normale, quasi traditionelle Vorlesung statt, in der auf ein neues Thema eingegangen wird und dann beginnt wieder so ein Kreislauf. Wir beginnen in der Regel etwa in der dritten Semesterwoche mit diesen Kreisläufen und das geht dann etwa bis zur zweitletzten Woche. Nachher müssen wir noch die Administration für den Leistungsnachweis machen. In der Regel ergibt das etwa 8 Phasen, weil wir ungefähr zweimal im Semester noch eine zweiwöchige Phase einstreuen, damit die Studierenden etwas weniger Zeitdruck haben und nicht jede Woche immer etwas schreiben müssen. Wobei sie müssen sowieso nicht jede Woche immer etwas schreiben, darauf komme ich gerade noch zu sprechen. Die Gruppen treffen sich übrigens auch noch zweimal im Semester live, also von Angesicht zu Angesicht, und zwar im Anschluss an die Vorlesung, wo sie 45 Minuten Zeit haben, um virulente Fragen aus den Online-Diskussionen zu besprechen und sich auch einmal kennenzulernen, was sie sehr schätzen. Die Vorlesung dauert dann einfach nur 45 Minuten, damit anschließend genügend Zeit ist für diese Gruppentreffen. Ich möchte noch kurz zeigen, aber wirklich ganz kurz, wie wir das technisch umsetzen. Das soll hier ja nicht im Vordergrund stehen. Ich denke, Sie haben gute Beratung bei Ihnen an der Universität, wenn Sie so etwas dann technisch implementieren wollen. Man kann ein solches Szenario eigentlich mit allen gängigen Learning Management Systems umsetzen. Ich denke an Blackboard, Moodle, BSCW oder in unserem Fall ist das eben OLAT. Das steht für Online Learning and Training. Das ist das von der Universität Zürich entwickelte Learning Management System. Wir verwenden für diese Gruppendiskussionen, die ich jetzt erwähnt habe, einen Baustein, der sich Dateidiskussion nennt. Da laden die Studierenden ihre Initialbearbeitungen, also die sogenannten Beiträge, als Dokumente hinein, wie Sie das hier sehen. Und das Learning Management System erstellt dann automatisch für jeden solchen Beitrag eine Diskussion. Wenn ich hier klicke, dann würde es mir die Diskussion anzeigen. Hier unten sehen Sie schon den Anfang einer solchen Diskussion. Wenn ich hier jetzt draufklicken würde, dann würde dann diese Message angezeigt. Ich verzichte jetzt darauf, weil ich eben nicht in die technischen Details gehen möchte. Vielleicht können Sie mir nachher noch Fragen dazu stellen, wenn Sie das interessiert. Damit komme ich zum Thema Leistungsnachweis. Herkömmliche Prüfungen prüfen vor allem deklaratives Wissen, also nicht die Lernziele, die bei einem dialogischen Szenario im Vordergrund stehen. Gefragt sind in unserem Fall Leistungsnachweise, bei denen der Erwerb von prozeduralem Wissen und fachbezogenen Einstellungen sowie das selbstständige Denken bewertet werden. Deshalb haben wir in unserem Szenario die Online-Diskussionen auch gleich zum Leistungsnachweis gemacht. Dies wäre vermutlich die geeignete Stelle, jetzt, wo Frau Taferner mein Handout in Umlauf bringen könnte. Dort ist nämlich ein sogenanntes Beurteilungsraster oder Rubrik drauf. Solche Beurteilungsraster haben sich als geeignetes Mittel zur Beurteilung von komplexen Aufgabenstellungen erwiesen, da sie eben verschiedenste Leistungsdimensionen erfassen können. Unser Beurteilungsraster für unsere Vorlesung erfasst, wie Sie sehen können, 3 Dimensionen, nämlich a. die Qualität des sachlichen Inhalts des jeweiligen Textes, b. kritisches Denken und eigenständigen Umgang mit den jeweiligen Themen und c. Qualität des Austausches, also die Intensität, mit der sich die Studierenden auf die Texte ihrer Mitstudierenden einlassen. Diese dritte Dimension wird nun zur Anwendung gebracht bei Rückmeldungen. Bei Beiträgen fordern wir die Studierenden zwar auch auf, dass sie möglichst auf erfolgte Diskussionen eingehen sollen, aber es wird nicht in dem Sinne angewendet. Ich denke, ich lasse Ihnen vielleicht eine Minute, zwei Zeit, dieses Raster anzuschauen und spreche dann weiter. Ja, ich hoffe, Sie konnten sich ein bisschen ein Bild von diesem Raster machen. Auf der Rückseite des Handouts haben Sie übrigens noch einige Informationen zu unserem Projekt, falls Sie das noch weiter interessieren sollte. Zwei davon sind auch online erhältlich. Eine Projektbeschreibung und ein Artikel über unser Projekt. Wichtig an diesem Raster ist, dass wir es mit den Studierenden besprechen und dass eigentlich alle Beteiligten es anwenden. Die Studierenden brauchen es, um ihre Texte zu verfassen, vor allem wenn sie Rückmeldungen einander geben. Die Moderierenden brauchen es dann auch, um die Texte zu beurteilen. Und auch der Dozent, wenn er Feedback gibt, versucht sich an diesem Raster zu orientieren, um eben zu zeigen, was gelungen ist und was noch besser werden könnte. Ich komme gleich noch darauf. Ein wichtiger Aspekt in unserem Szenario ist auch die Art, wie wir diesen Leistungsnachweis dann durchführen. Wir haben ein sogenanntes Textpunktesystem entwickelt. Bis einschließlich Herbstsemester 2007 bestraften wir Studierende mit Nacharbeit, sobald sie einen Text nicht rechtzeitig oder in genügender Qualität auf die Plattform hochluden. Wir waren mit diesem System aber nicht zufrieden, die Studierenden übrigens auch nicht. Die beklagten sich zum Teil bitter über diesen Drill. Wir wollten lieber erwünschtes Verhalten belohnen als unerwünschtes Verhalten bestrafen, behavioristisch gesprochen. Deshalb stellten wir auf das Frühlingssemester 2008 auf ein sogenanntes Textpunktesystem um. Dabei bekommen die Studierenden Punkte für die ansprechende Qualität von Texten und für das rechtzeitige Abgeben. Im Laufe des Semesters können die Studierenden maximal 16 Punkte sammeln, in jeder Phase 2. Um ein System mit positiver Verstärkung zu etablieren, haben wir jeweils dann eine Schwelle von 12 Punkten angesetzt. Das heißt, die Studierenden müssen mindestens 12 Punkte sammeln und dann haben sie den Leistungsnachweis bestanden. Wie sie auf diese 12 Punkte kommen, ist uns eigentlich egal. Das heißt, sie können Auszeiten nehmen, sie können Texte zu spät abgeben, dann gibt es nur noch einen Punkt, sofern sie qualitativ genügen und so weiter. Studierende, die dann weniger als diese 12 Punkte sammeln, bestehen die Vorlesung nicht und müssen sie im nächsten Jahr wiederholen. So viel Bestrafung ist halt immer noch da. Dieses System hat eine viel höhere Akzeptanz bei den Studierenden gefunden. Das konnten wir einerseits aus den Kommentaren zu unserer Schlussbefragung lesen. Und auch quantitativ konnten wir das belegen, das Item in unserem Fragebogen, wo gefragt wird, ob der Leistungsnachweis für dieses, ob Online-Diskussionen ein sinnvoller Nachweis seien für die Leistung in unserer Veranstaltung. Diese Einschätzung hat sich signifikant verbessert von einem Semester zum anderen. Die Punkteverteilung erfolgt mehrstufig eben unter Anwendung dieses Rasters. Die Moderierenden melden dem Assistenten aus jeder Gruppe für jede Diskussionsphase die beiden besten und schlechtesten Texte. Dabei müssen die schlechtesten Texte keinesfalls unbedingt ungenügend sein. Das ist sogar eher selten, dass pro Gruppe zwei Texte ungenügend sind. Das kommt vielleicht in den ersten ein, zwei Phasen mal vor. Falls aber mehr als zwei Texte ungenügend sein sollten, müssen die Moderierenden natürlich alle ungenügenden Texte weitermelden. Die Assistierenden überwachen dann den Abgabezeitpunkt der Texte und schließen daraus und aus den qualitativen Angaben der Moderierenden, welche Punktzahl jeder Student erhält. Ungenügende Texte werden zur Überarbeitung zurückgewiesen, wobei die Entscheidung darüber, was ungenügend ist, beim Assistenten liegt, nicht bei den Moderatoren. Er wird einfach mit diesen kritischen Texten versorgt und sagt dann, welche davon noch genügen und welche nicht. Dieses System klingt nun etwas kompliziert, denke ich, aber es klingt vermutlich komplizierter, als es in der Praxis ist, denn nach den ersten etwa zwei Phasen wie ich das schon gesagt habe, in denen in der Regel einige Texte zurückgewiesen werden müssen, gibt es eigentlich kaum mehr Qualitätsprobleme. Hier profitieren wir vielleicht auch noch davon, dass die Lehrerausbildung nur von Personen mit fortgeschrittenem oder abgeschlossenem Studium besucht wird, die schon über ein ansprechendes Qualitätsbewusstsein verfügen. Ich bin aber ziemlich optimistisch, dass das auch mit weniger fortgeschrittenen Studierenden gut gehen würde. Damit komme ich zur Evaluation dieses Szenarios. Es hat unseres Erachtens einige Stärken, sonst würden wir das ja nicht mehr so durchführen, die ich nun kurz nochmals rekapitulieren möchte. Erstens, die häufigen Feedbacks führen dazu, dass die Studierenden ihren Lernprozess besser steuern können und die Dozierenden ihre Veranstaltung besser laufend an die Bedürfnisse der Studierenden anpassen können. Hier ist halt der Unterschied zu einer klassischen Prüfung, die am Ende der Veranstaltung erfolgt. Und wenn man merkt, dass man irgendein Thema nicht gut behandelt hat und die Studierenden das offenbar nicht im Griff haben, ist es zu spät, um irgendetwas zu ändern. Und auch die Studierenden können dann auch irgendwie nichts mehr anderes lernen. Die zweite Stärke ist, dass die über das Semester hinweg gut verteilten Lernhandlungen der Studierenden zu einer besseren Behaltensleistung führen sollten. Also sollte eigentlich ein nachhaltigeres Lernen sein. Und in einer Veranstaltung mit in unserem Fall etwa 200 Teilnehmenden können Lernziele verfolgt und erreicht werden, die über den Erwerb von Faktenwissen hinausgehen. Es können prozedurales Wissen, Werthaltungen und selbstständiges Denken angesteuert werden und auch mit einem Leistungsnachweis überprüft werden. Natürlich gibt es auch Schwächen in diesem Szenario. Unseres Erachtens sind das vor allem zwei, wobei bei der ersten sind wir nicht so sicher, ob das wirklich eine Schwäche ist. Sogenannt gewissheitsorientierte Studierende bekunden Mühe mit unserem Szenario. Das hat sich in Leitfadeninterviews gezeigt, die ich im Rahmen meiner Doktorarbeit durchgeführt habe. Also unter Gewissheitsorientierung verstehen wir eine Haltung von Studierenden, die eben klare Regeln bevorzugen, die sie gerne auswendig lernen, die gerne Aufgaben haben, für die es klar richtig und falsche Antworten gibt und die es nicht mögen, wenn es sowohl als auch Antworten gibt. Und mit unseren offenen Aufträgen, wo es eben keine, die nicht auf richtig und falsch zielen, sondern auf ein vertieftes Eindringen in ein Thema, da wird diese Haltung eben nicht belohnt und dementsprechend haben diese Studierenden Motivationsprobleme und sehen den Sinn nicht ganz ein. Ich bin der Meinung, dass das nicht unbedingt eine Schwäche unseres Szenarios ist, denn eine solche Haltung, die zudem übrigens oft mit extrinsischer Motivation, gekoppelt ist, wollen wir eigentlich nicht fördern. Wir wollen Studierende, die intrinsisch motiviert sind, die in die Tiefe der Fragen vordringen wollen und die sich nicht an sturem Regellernen orientieren. Deshalb bin ich nicht ganz sicher, ob das nicht sogar auch als Vorteil gesehen werden könnte, indem nämlich das Verhalten, das sich als viel lernwirksamer erwiesen hat in empirischen Untersuchungen zur Motivation, eben auch tatsächlich gefördert wird. Und die zweite Schwäche, die ist meines Erachtens tatsächlich etwas problematisch, ist die, dass unser Szenario momentan sehr stark auf den Lernprozess fokussiert ist. Natürlich eben in einer Gegenbewegung aus quasi einer Absetzungshaltung gegenüber klassischen Prüfungen heraus, die natürlich nach wie vor überwiegen. Und deshalb wollen wir halt ein Gegengewicht setzen. Es wäre aber durchaus sinnvoll, auch noch ein eigentliches Lernprodukt erarbeiten zu lassen, zum Beispiel eine kurze schriftliche Arbeit, die auf den Online-Diskussionen basiert. Dort könnten die Studierenden dann eben Bezug nehmen auf die Beiträge und Rückmeldungen, die sie geschrieben haben, auf die Rückmeldungen, die sie erhalten haben, überhaupt auf die Diskussionen in ihrer Gruppe und dies dann verorten, zusammen mit dem Lernfortschritt, den sie im Laufe des Semesters gemacht haben. Uns fehlen momentan einfach ein bisschen die Ressourcen, das auch noch zu organisieren. Aber es ist eigentlich, ich würde das gerne machen. Ja, damit bin ich schon fast am Ende. Ich möchte noch kurz einen Ausblick wagen. Eben, es wäre sicher sinnvoll, mehr solche integrierten Leistungsnachweise in unsere Lehrveranstaltungen einzubauen. Das gilt, denke ich, für alle Fächer und für alle Hochschulen. Die gängigen Prüfungen sind einfach zu sehr auf deklaratives Faktenwissen ausgerichtet, das bestenfalls einen Teil der Fachexpertise von Studienabgängen ausmacht. Dann weitere Forschung im Bereich kooperativen Lernens und weitere technische Entwicklungen werden wahrscheinlich in Bälde das Geben und Nutzen von Feedbacks weiter verbessern, helfen. Und zuletzt ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Viele Universitäten zielen heute auf sogenannte forschungsbasierte oder forschungsorientierte Lehre. Bei uns in Zürich steht das zum Beispiel im Leitbild der Universität drin, aber wenn man im Internet in Google rumschaut, dann sieht man, dass viele andere Universitäten, wie zum Beispiel Frankfurt oder Bremen oder auch Innsbruck, auf eine solche Forschungsorientierung zielen. Also ich habe eine Rede ihres Rektors gefunden, wo er eben auch davon spricht, dass forschungsorientierte Lehre das Ziel sei. Und unser Szenario stellt dafür eben eine erprobte Umsetzungsmöglichkeit zur Verfügung, indem eigentlich die Studierenden von Beginn weg auch als Forschende betrachtet werden, die eben solche offenen Aufträge bearbeiten und so eigentlich gemeinsam mit den Dozierenden sich auf den Weg in Richtung Wissenschaft begeben. Das wäre mein Schlusswort gewesen. Ich stehe nun gerne für Fragen zur Verfügung.
Vielen Dank, Herr Zimmermann, schon mal. Ja, Fragen bitte.
Diese Bezahlung in Anführungsstrichen der Assistenten mit den Credit Points, war das einfach bei Ihnen umzusetzen? Ich könnte mir vorstellen, dass hier an der Universität Innsbruck das doch mit gewisser Kritik begegnet wurde.
Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ich habe den Schluss nicht mehr ganz verstanden, akustisch.
Die Bezahlung in Anführungsstrichen der Assistenten mit Credit Points, war das leicht umzusetzen bei Ihnen an der Universität Zürich? Ich könnte mir vorstellen, dass hier in Innsbruck das mit gewisser Kritik bedacht würde.
Kritik von welcher Seite, denken Sie?
Ja, weil normal muss für eine Lehrveranstaltung für die Credits vergeben werden. Erstmal muss eine Lehrveranstaltung dahinter stecken und zweitens muss da natürlich auch müssen bestimmte Lernziele definiert sein. Wie haben Sie das realisiert, dass Sie Credit Points vergeben können? Haben Sie da eine eigene Lehrveranstaltung geschaffen, die in etwa dieses Lernziel mit umfasst, oder wie hat das funktioniert?
Also bei uns in Zürich ist das so, dass man jetzt seit Bologna umgesetzt ist, Module einfach buchen kann. Und da gibt es eigentlich in den meisten Studiengängen, die ich kenne, an unserer Fakultät, gibt es eben Module ohne Veranstaltung, also eigentlich Selbstlernmodule. Und unter dieser Rubrik kann man dann eben auch so etwas durchführen. Wir betrachten das quasi dann als Seminararbeit, was die Studierenden, also was die Moderierenden machen. Die schreiben ja ganz schön viel im Laufe dieses Semesters und es sind ja lernrelevante Dinge, die sie machen. Sie beschäftigen sich mit den Themen, die für unser Studium wichtig sind und vertiefen diese stärker als die Studierenden, die Vorlesung normal besuchen. Insofern können wir das rechtfertigen, dass das eben zusätzliche Kreditpunkte gibt. Ob das Probleme geben wird, das können wir Ihnen noch nicht sagen, weil wir damit noch nicht begonnen haben. Aber unseres Erachtens gehört das in die Freiheit unseres Professors, dass der Veranstaltungen anbietet, dass der Module ohne Veranstaltungen anbietet, wo eben diese Leistung als Moderator erbracht wird. Und ich weiß auch von den Wirtschaftswissenschaftlern an unserer Fakultät, die ein ähnliches Projekt haben. Dort werden die Tutoren, die dort immer aus höheren Semestern stammen, dort werden die auch bezahlt mit Kreditpunkten.
Mhm, vielen Dank.
So, eine weitere Frage.
Ich hätte eine Frage zur Rolle dieser Moderatorinnen und Moderatoren. Die tragen ja eine große Verantwortung auch für die Beurteilung, für die Leistungsbeurteilung. Hat es da jemals Probleme gegeben, zum Beispiel, dass Studierende gesagt haben, sie sind ungerecht beurteilt worden, oder umgekehrt, dass Studierende salopp formuliert durchgekommen sind, obwohl sich vielleicht im Nachhinein zufällig oder wie auch immer herausgestellt hat, dass die Qualität ihrer Aufsätze das nicht rechtfertigt?
Also bis jetzt haben wir eigentlich damit keine Probleme. Es ist ja so, dass die Moderierenden eben nicht die letztgültige Verantwortung für diese Leistungsnachweise tragen, sondern die melden einfach schlechte Texte weiter an den Assistenten. Der kriegt also jede Woche etwa 26 oder 30, also letztes Mal war es 13 Gruppen, dann sind 26 Texte, die der jede Woche kriegt. Und dann schaut er die an und schaut, welche davon ungenügend sind. In der Regel sind das deutlich weniger als eben diese 26, sondern am Anfang sind das vielleicht pro Woche 10 oder so. Und das nimmt dann ab, wenn diese Leute, die eben, ich sage jetzt mal, zu schwachen Leistungen neigen, gemerkt haben, was gefordert ist. Und dann strengen sie sich entweder mehr an oder steigen aus der Veranstaltung aus. Wir haben einen relativ hohen Dropout von Leuten, die nie oder nur einmal an diesen Online-Diskussionen teilnehmen, von denen, die zweimal oder häufiger dann mitmachen, also die dann quasi bis in die Hälfte des Semesters dabei sind, von denen ziehen es eigentlich alle bis zum Schluss durch. Und es gibt in der Regel nur etwa 2-3%, also etwa 5, habe ich richtig gerechnet, also etwa 5-10 Studierende pro Semester von diesen 200 bekommen dann eben nicht 12 Punkte, sondern weniger und bestehen die Veranstaltung nicht. Was es vereinzelt schon gegeben hat, ist, dass Moderierende gesagt haben, sie hätten Freunde in ihrer Gruppe und stünden vor Schwierigkeiten, ihre Texte als schlecht zu beurteilen. Dann haben wir das einfach umverteilt an andere Moderierende oder so, damit solche Objektivitätsprobleme nicht entstehen. Aber insgesamt sind wir eben eigentlich der Meinung, dass ein solches Peer-Feedback dazu beiträgt, dass die Studierenden mehr Verantwortung für ihre Leistung übernehmen und dass das nicht immer nur beim Dozenten liegen kann. Habe ich Ihre Frage somit einigermaßen beantwortet?
Ja, danke. Der eine Teil, was passiert mit solchen, die nie sozusagen an den Assistenten oder die Assistentin kommen, der ist wahrscheinlich schwer beantwortbar. Also weil gemeldet werden ja immer nur die besten zwei und die schlechtesten zwei, wenn ich Ihnen richtig zugehört habe. Das heißt, es gibt wahrscheinlich viele, die nie weiterkommen als bis zu den ModeratorInnen, und da muss man sich dann wirklich sozusagen drauf verlassen können. Und ich finde es auch keine schlechte Idee, jedenfalls ist es sicher eine entlastende Idee für die Lehrenden, diese Beurteilung dann wirklich bei den Moderierenden stehen zu lassen.
Ich habe noch etwas vergessen. Die Moderierenden, die fassen wir noch in einem Moderatorenforum zusammen. Also die diskutieren untereinander jede Woche über Texte, die sie zeigen müssen, alternieren über Texte, die sie besonders gut oder besonders schlecht finden. Das dient dazu, dass eben die Moderierenden ein möglichst gemeinsames und gleiches Qualitätsverständnis entwickeln, sodass das nicht irgendwie der eine etwas als lausig beurteilt, was der andere als gut befinden würde. Das ist sicher wichtig. Und das andere ist, wir machen natürlich Stichproben. Also es ist schon so, dass wir ab und zu in Diskussionen reinschauen, jede Woche, einfach nicht immer jede Woche in jede Gruppe, aber wir schauen im Laufe des Semesters in jede Gruppe mehr als einmal hinein und schauen, ob dort einigermaßen anständig diskutiert wird. Das machen wir schon. Wir haben so in einem Fall auch mal einen Plagiatsfall aufgedeckt, wo zwei Studierende in zwei verschiedenen Gruppen jeweils dieselben Texte abgegeben haben. Das konnten die Moderatoren natürlich nicht merken, aber wir haben es dann gemerkt und die sind dann rausgeflogen aus der Veranstaltung.
Danke.
In welchen Fächern haben Sie Lehrveranstaltungen nach dieser Methode angeboten? Also besonders würde mich interessieren, haben Sie da auch Erfahrungen im Bereich Technik, Naturwissenschaften, Mathematik?
Nein, mit Naturwissenschaften habe ich jetzt persönlich keine Erfahrung. Es ist so, dass ich an der Philosophischen Fakultät arbeite. Also wir haben die sprachwissenschaftlichen, die historischen Fächer und die sozialwissenschaftlichen Fächer bei uns. Jetzt unser Szenario wird angewendet in der Lehrerausbildung und im Nebenfach Gymnasial- und Berufspädagogik. Und ein sehr ähnliches Szenario wird auch bei den Wirtschaftswissenschaften angewendet. Das kenne ich aus verschiedenen Vorträgen relativ gut. Das ist recht ähnlich wie das, was ich gezeigt habe. Das ist beim Swiss Banking Institute. Aber jetzt bei den Technikern habe ich keine Erfahrung. Ich denke, sie machen sich wahrscheinlich Gedanken darüber, wie man offene Aufträge formulieren kann in technischen Fächern. Ich kann Ihnen nur so viel sagen, der eine der beiden Erfinder des dialogischen Lernens, der Peter Galin, ist Mathematiker und das funktioniert dort auch. Nur bin ich als Germanist und Sozialwissenschaftler nicht so in der Lage, jetzt spontan gute Beispiele für solche Aufträge in Naturwissenschaften aus dem Boden zu stampfen. Aber ich bin sicher, dass das auch in Ihren Fächern gut funktionieren könnte.
Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Ja, dann darf ich mich nochmal recht herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Zimmermann, für den interessanten Diskussionsbeitrag. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sprechen konnte. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.